Ich bin einfach begeistert von der Bibel. Ich liebe dieses Buch. Dieses Buch, das Alte Testament und das Neue Testament, es ist ein geniales Meisterwerk. Es ist keine Sammlung von inspirierenden Sprüchen, die man auf Kalender oder Postkarten drucken kann, sondern es erzählt eine zusammenhängende Geschichte. Alle Texte sind miteinander im Gespräch. Beziehen sich aufeinander, kommentieren sich gegenseitig, legen sich gegenseitig aus, entwickeln gemeinsame Motive und Themen. Ich finde das so genial. Und ich habe in den letzten Jahren einen ganz anderen Zugang nochmal zur Bibel gefunden. Ich habe mittlerweile so eine tiefe Bewunderung und Begeisterung für dieses Buch. Für mich sind manche von diesen Texten plötzlich, ja, ich habe viel mehr verstanden davon, was da eigentlich steht. Viele verwirrende Texte, gerade im Alten Testament, haben plötzlich einen Sinn bekommen. Und viele der Aussagen oder Geschichten im Neuen Testament haben plötzlich eine viel tiefere Bedeutung und Aussagekraft. Es ist nicht mehr nur eine zufällige Geschichte über irgendwas, was Jesus gesagt oder getan hat, sondern es ist eine Erzählung, die interagiert mit der ganzen bisherigen Geschichte der Bibel. Die Bibel ist wie so ein großer Wandteppich. Wir haben hier diese Wandteppiche bei uns hängen. Und man kann so einen Wandteppich so betrachten, indem man sich direkt davor stellt und immer nur einen einzelnen Ausschnitt betrachtet. Und den lange anschaut und am nächsten Tag dann einen weiteren kleinen Ausschnitt anschaut. Und es sind tolle Ausschnitte dabei. Es sind tolle Motive. Es sind schöne Ausschnitte von diesem Wandteppich. Man kann sogar einzelne Fäden anschauen. Ja, man kann einzelne Fäden bewundern, kann sagen, boah, dieses Marineblau. Und bei dem, da ist sogar ein bisschen Gold mit drin. Und manche Fäden sind es wirklich wert, dass man sich viel Zeit nimmt, um sie zu bewundern. Das ist nicht falsch. Aber manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Manchmal muss man das große Ganze in den Blick nehmen. Und genau das will ich mit dieser Predigtserie versuchen. Ich möchte euch Lust machen auf die Bibel. Ich möchte euch meine Begeisterung weitergeben und ich möchte euch ein bisschen den Blick fürs große Ganze geben. Wir werden heute durch die ganze Bibel durchgehen anhand eines Themas. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir, ja, was ist daran neu? Ich lese die Bibel schon die ganze Zeit so. Das ist schön für dich. Super, mach weiter so. Aber vielleicht geht es manchen von euch wie mir, dass einige der Texte, die wir in der Bibel finden, irgendwie seltsam oder unverständlich oder manchmal auch echt befremdlich sind. Und dann möchte ich dir durch diese Predigtserie ein bisschen den Blick öffnen für verschiedene rote Fäden, die sich durch diesen Wandteppich ziehen. Und wenn man ein paar so von diesen Motiven mal erkannt hat, dann tauchen die plötzlich überall auf. Wir beginnen heute diese Predigtserie mit dem Thema des Tempels. Oder man könnte auch sagen, der Gegenwart Gottes. Der Tempel ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Ich möchte mit einer Frage an alle Bibelnerds heute Abend starten. Wer baut in der Bibel einen Tempel? Einfach mal reinrufen. Salomo, genau, richtige Antwort. Der Erste allerdings, der einen Tempel baut, ist Gott. Auf der ersten Seite der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt schafft. 6 Tage lang schafft er Ordnung im Kosmos. Er trennt Dinge voneinander, ja, Licht und Dunkelheit, das Wasser und das Land. Und er bevölkert die verschiedenen Gebiete mit Himmelskörpern, mit Vögeln, mit Fischen, mit Pflanzen und Tieren. Und ganz am Ende des 6. Tages setzt er den Menschen in seine Schöpfung. Der Mensch, der in Gottes Bild gemacht ist. Und am letzten Tag, am 7. Tag, da ruht Gott. Für viele von uns ist es eine ganz bekannte Geschichte. Aber wo ist jetzt der Tempel? Es ist eine berechtigte Frage für jemanden aus unserer Zeit. Hätten wir die Frage vor 3000 Jahren gestellt, dann wäre die Antwort vermutlich gewesen, wo ist der Tempel? Also das ist der Tempel. Die erste Seite der Bibel beschreibt den Bau bzw. die Einweihung eines Tempels. Ganz am Anfang beschreibt der Autor von Genesis über den Verlauf von 7 Tagen, wie Gott einen Tempel baut. Das war für einen damaligen Israeliten total klar. Warum? Ich möchte 2 von vielen Gründen nennen. Zuerst diese 7 Tage. Es war klar, diese 7 Tage sind nicht zufällig, sondern wir lesen es irgendwann später, wenn der Tempel von Salomo eingeweiht wird. Wie lang dauert ein Fest, um den Tempel einzuweihen? 7 Tage. Und zum Zweiten, der Höhepunkt der ersten 6 Tage ist die Erschaffung des Menschen als Gottes Abbild. Aber jetzt pass auf, dieses Wort Abbild wird später für Götterstatuen verwendet. Wenn man einen Tempel baut, dann setzt man das Abbild Gottes hinein. Gott baut einen Tempel und stellt eine Statue von sich auf in diesen Tempel, nämlich den Menschen. Wahnsinn, oder? Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das Ganze wird dann etwas klarer im 2. Kapitel. Da lesen wir von einem Garten in Eden. Und Gott nimmt wieder den Menschen und setzt ihn in diesen Garten. Und es gibt Bäume, von denen er essen kann. Und es gibt Wasser und es gibt Überfluss von allem. Und das Wichtigste, und da beginnt sich jetzt langsam unser Thema von heute herauszukristallisieren, Gottes Gegenwart ist bei dem Menschen im Garten. Ja, Gott ist bei ihm und er bringt ihm die Tiere und schaut, wie der Mensch die Tiere nennt. Und Gott geht abends in dem Garten spazieren. Und genau, Gott und Menschen haben Gemeinschaft. Ja, dieser Garten ist ein Ort der Gemeinschaft von Gott und Mensch. Und es war ganz bewusst so, denn Gott hatte ja einen Plan für den Menschen und für seine Schöpfung. Er wollte mit ihnen gemeinsam dieses Projekt Eden voranbringen. So nenne ich es jetzt mal. Ja, Projekt Eden, dieser Plan Gottes, mit dem Menschen als seine Repräsentanten die Erde zu gestalten. Es war die optimale Startumgebung dafür. Dieser Ort, dieser Garten, war der Ort, wo sich Himmel, Gottes Bereich, und die Erde, unser Bereich, überlappen. Es ist wie wenn man 2 Folien übereinander legt. Ja, Himmel und Erde überlappen sich an diesem Ort. Jetzt haben wir diesen Startpunkt. Die ersten 2 Kapitel der Bibel bereiten uns auf eine großartige Geschichte mit Gott und den Menschen vor. Es ist alles ready. Ja? Die Erde ist fertig, für den Menschen geordnet, die Pflanzen sind da, die Tiere sind da. Der Mensch hat sogar eine Partnerin bekommen, ganz essentiell, mit der dieses ganze Projekt überhaupt erst möglich sein wird. Und es kann jetzt losgehen. Ja? Jetzt geht's los. Die Menschen können jetzt die Erde bebauen, können das Potenzial, das Gott in die Schöpfung reingelegt hat, endlich zur Entfaltung bringen. Alles soll wie der Garten Eden werden. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Die ganze Erde wie ein Garten, schöne Blumen überall, Obstbäume, Überfluss. Ah, es hätte so schön werden können. Ja, und im 3. Kapitel machen dann die Menschen einen Fehler. Sie wollen selbst entscheiden, wie es mit ihnen und mit diesem Projekt Eden weitergeht, ohne Gott. Und deswegen müssen sie den Garten verlassen. Sie müssen dahin, wo Gott nicht am Abend spazieren geht. Dahin, wo nicht der Überfluss ist. Sie verlieren Gottes Gegenwart. Und damit beginnt das Drama der nächsten 1200 Seiten in der Bibel, je nach Schriftgröße vielleicht sogar ein bisschen mehr. So sollte es eigentlich nicht sein. Der Plan war, dass Gott bei den Menschen ist. Aber spätestens, wenn wir dann im 11. Kapitel angekommen sind, beim Turmbau zu Babel, merken wir, boah, dieses Projekt Eden ist einfach zum Scheitern verurteilt. Die Menschen packen es einfach nicht. Wenn irgendein Weg vorwärts gehen soll, dann brauchen wir wieder Gottes Eingreifen. Die Gegenwart Gottes ist verloren. Und Gott hätte an dieser Stelle auch sagen können, wisst ihr was, vergiss es, ich gebe es auf. Ja, ich habe den Menschen, mit Adam habe ich es probiert, mit Noah habe ich es probiert, ich bin raus. Aber er setzt tatsächlich Himmel und Erde in Bewegung, um sein Projekt Eden wieder auf Kurs zu bringen. Warum? weil er uns so sehr liebt, dass er uns nicht aufgibt. Und wie bringt er sein Projekt Eden wieder auf Kurs? So wie Gott eigentlich immer handelt, nämlich durch Menschen. Und er beruft einen Mann, Abraham, der wird später Abraham genannt. Und er gibt ihm ein Versprechen. Er sagt zu Abraham, durch dich und deine Familie will ich den Segen von Eden wieder zu den Menschen bringen. Gott will bei diesem Mann und bei seiner Familie sein, mit dem Ziel, dass alle Völker irgendwann wieder in Gottes Gegenwart kommen können. Das ist es, was nötig ist. Wenn das Projekt Eden weitergehen soll, dann muss Gott wieder zu den Menschen kommen. Mit Abraham beginnt die Geschichte vom Volk Israel und diese Geschichte kommt jetzt im Schnelldurchlauf. Bei Abraham, Isaak und Jakob ist dieses Thema der Gegenwart Gottes immer wieder punktuell sichtbar. Zum Beispiel, als Jakob sich eines Abends hinlegt, dann hat er nachts eine Vision und sieht den Himmel über sich offen stehen. Und er merkt, boah, das ist ein Punkt, wo Himmel und Erde sich berühren. Aber so richtig Fahrt nimmt die ganze Sache erst in Ägypten auf. Die Israeliten, die Nachkommen von Abraham, sind in Ägypten versklavt und schuften unter dem Pharao. Und Gott hört ihr Rufen und ihr Schreien und er fasst einen Entschluss, jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese Menschen wieder zurückkehren sollen in das verheißene Land. Ich will sie befreien aus der Sklaverei und sie sollen mein Volk sein und ich will bei ihnen wohnen. Und es geschieht so. Ja, ihr alle kennt die Geschichte, die 10 Plagen, das Passafest, der Auszug aus Ägypten. Und hier treffen wir auf die nächste wichtige Station auf unserem Weg durch die biblische Geschichte. In dem Bericht vom Auszug der Israeliten aus Ägypten heißt es dann, also die Israeliten waren schon losgegangen, nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, schlugen sie ihr Lager am Rand der Wüste auf. Während der Wanderung zog der Herr vor ihnen her. Tagsüber wies er ihnen den Weg in einer Wolkensäule und nachts leuchtete er ihnen aus einer Feuersäule, damit sie Tag und Nacht unterwegs sein konnten. Nie verließ die Wolken- und Feuersäule ihren Platz an der Spitze des Zuges, weder am Tag noch in der Nacht. Also Gottes Gegenwart ist bei seinem Volk. Er führt sie aus Ägypten heraus und ist bei ihnen. Er weist ihnen den Weg. Dieses Bild der Wolken- und Feuersäule müsst ihr euch merken, das kommt später nämlich nochmal. Dann geht die Erzählung weiter. Ja, Israel geht durch das Schilfmeer und sie kommen letztlich an den Berg Sinai. Und dort sehen sie die Gegenwart Gottes oben auf der Bergspitze. Es ist ein Sturm, es blitzt, man sieht Feuer, es muss echt beängstigend gewesen sein. Aber Mose geht als Repräsentant zu Gott und das Volk und Gott schließen einen Bund. Sie heiraten quasi. Ja, Gott heiratet an diesem Berg sein Volk. Und er gibt Mose alle möglichen Anweisungen für diesen Bund, da geht es dann nächste Woche drum, um das Thema des Gesetzes. Und unter anderem, während die Israeliten an diesem Berg lagern und diese ganze Prozedur vonstatten geht, sagt Gott dann, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Gottes Gegenwart soll wieder dauerhaft zurück zu den Menschen kommen. Das ist die Hoffnung, die wir seit dem 3. Kapitel der Bibel haben. Ja, es macht ja auch aber total Sinn in dem Moment. Gott und Israel heiraten, sie schließen einen Bund, dann sollen sie auch zusammen wohnen. Das ist ja bei uns nicht anders. Ja, als meine Frau und ich geheiratet haben, sind wir auch zusammengezogen. Wenn man verheiratet ist, wohnt man beieinander. Bevor wir gleich zur nächsten Station kommen, will ich noch einen kurzen Moment auf diese Wohnung eingehen, die Gott sich da bauen lässt. Das Ganze ist ein Zelt. Ist ja irgendwo logisch, weil Israel war ja noch einige Zeit unterwegs, also es musste irgendwie mobil sein. Und der treffende Name dafür ist das Zelt der Begegnung. Warum? Naja, es ist der Ort, an dem Israel Gott begegnen kann. Und Gott hat genaue Vorstellungen davon, wie dieses Zelt aussehen soll. Die Passagen sind auf den ersten Blick vielleicht etwas langweilig zu lesen und etwas langatmig. Das ist auch so, aber wenn man genau hinschaut, dann erkennt man viele Muster wieder, denen man früher schon mal begegnet ist. Es gibt so viele Parallelen zum Garten Eden. Zum Beispiel der Engel am Eingang, der den Garten bewacht, der ist auch eingestickt auf den Decken des Zeltes. Oder der siebenarmige Leuchter, an dem viele Blüten angebracht sind. Es ist der Baum des Lebens. Auch die ganze Passage, wie das Zelt der Begegnung errichtet wird, es ist genial. Was will ich damit sagen? Dieses Zelt der Begegnung wird uns präsentiert als ein kleines Mikro-Eden, wo Gott bei seinem Volk wohnt. Es ist der Himmel auf Erden. So wie im Garten damals, Himmel und Erde überlappen an diesem Punkt. Und der Höhepunkt des Ganzen ist dann, Gottes Gegenwart erfüllt das Zelt. Wir haben es vorher in der Lesung gehört, ich möchte es nochmal uns kurz ins Gedächtnis rufen. So vollendete Mose den Bau des Heiligtums, da kam die Wolke des Herrn auf das Begegnungszelt herab und seine herrliche Gegenwart erfüllte die neu errichtete Wohnung. Yes, endlich ist es soweit. Ja, Gott wohnt bei seinem Volk. Genial. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Keiner kann in das Zelt reingehen. Schlecht. Ja, Gott ist so anders als wir. Er ist der Schöpfer von allem. Er ist so heilig, er ist so pure Kraft. Nicht mal Mose kann in dieses Zelt gehen, ohne zu sterben. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal einen Vergleich gehört und den finde ich eigentlich ganz passend. Gott ist wie die Sonne. Die Sonne schenkt uns Leben, die Sonne schenkt uns Licht. Aber wenn du direkt in die Gegenwart der Sonne kommen würdest, dann sähe es schlecht aus für dich. Nicht, weil die Sonne böse ist, aber weil sie so anders ist als du, weil sie so pure Kraft ist. Wir haben gar keine richtigen Worte, um das zu beschreiben. Aber man kann sich so vorstellen, wenn Gottes Gegenwart in dieses Zelt kommt, dann ist es so, als würde die Sonne auf die Erde kommen. Das heißt, es braucht irgendeinen Schutz, irgendeinen Mechanismus, wie trotzdem diese Begegnung mit Gott funktionieren kann. Ja, wie können die Israeliten in der Nähe von diesem Zelt sein oder manche von denen vielleicht sogar in das Zelt kommen, um Gott zu begegnen, aber ohne irgendwie zu sterben dabei? Und direkt nach dieser Erzählung über das Zelt mit der Herrlichkeit Gottes gefüllt wird, kommen die Anweisungen für die Opfer. Weil genau das der Mechanismus für die Israeliten war, wie dieses Zusammenleben funktionieren konnte. Ja, durch die Opfer wurde das Zelt reingehalten, wurde das Lager reingehalten. Und Gott schafft hier eine Möglichkeit, wie er und sein Volk die Menschen wieder zusammenleben können. Wir spulen in der Geschichte ein bisschen vor und kommen in die Zeit der Könige. Israel wünscht sich einen König und bekommt erst Saul und dann David und schließlich Salomo. Und Salomo, habt ihr vorher schon richtig gesagt, ist derjenige, der den ersten richtigen Tempel baut. In Jerusalem ein riesiges majestätisches Bauwerk. Es muss großartig gewesen sein. Und auch hier sehen wir wieder ganz viele Parallelen zu dem Zelt der Begegnung und zu Eden. Also wenn man in diesen Tempel reingekommen ist, dann muss man sich gefühlt haben wie in einem Garten. Ja, überall waren Bilder von Granatäpfeln und Bäumen und allen möglichen symbolischen Sachen, die uns wieder an ein Mikro-Eden erinnern. Ein Ort, an dem Gottes Gegenwart bei seinem Volk ist. Und in 1. Könige 8 lesen wir, wie Gott auch in diesen Tempel einzieht. Es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. An dieser Stelle könnten wir aufhören und könnten sagen, das ist die Geschichte des Tempels. Ja, der Tempel ist jetzt da, Gott wohnt bei seinem Volk, prima. Eden ist wieder auf dem Weg hierher, optimal. Jetzt gibt es nur auch hier wieder ein kleines Problem. Es erinnert uns an eine Geschichte, die wir heute schon mal gehört haben. Israel ist dem Bund mit Gott nicht treu. Und die Folge ist genau das gleiche wie damals im Garten Eden. Sie verlieren Gottes Gegenwart. Der Tempel wird zerstört, Israel muss ins Exil. Gottes Gegenwart ist schon wieder verloren. Nach ihrer Rückkehr aus dem Exil bauen zwar einige Herrscher den Tempel wieder auf, aber es wird nie berichtet, dass der zweite Tempel mit Gottes Gegenwart so erfüllt wird wie der erste. Und damit endet die hebräische Bibel, unser Altes Testament. Es bleibt die Hoffnung, dass Gottes Gegenwart irgendwann wieder zu seinem Volk zurückkehrt. Diese Hoffnung besteht weiterhin. Ich möchte ein ganz kurzes Zwischenfazit ziehen. Ja, wenn ihr zwischenzeitlich ausgestiegen seid, ich möchte euch den ersten Teil nochmal zusammenfassen. Es ist heute sehr viel in sehr kurzer Zeit. Aber genau, deswegen eine kurze Wiederholung der bisherigen Stationen. Also wir haben angefangen im Garten Eden. Gottes Gegenwart war bei den Menschen, alles war super. Aber die Menschen haben rebelliert gegen Gott und mussten seine Gegenwart verlassen. Dann sind wir in die Geschichte Israels eingetaucht und hatten den Auszug aus Ägypten, wo Gott in einer Feuersäule ihnen vorausgegangen ist, dann die Begegnung am Berg Sinai, danach die Wohnung Gottes bei dem Volk in dem Zelt der Begegnung und schließlich der Tempel. Der wurde zerstört und Gottes Gegenwart ist seitdem nicht zurückgekehrt. Gott wohnt nicht darin. So, wer kann sich noch an den zweiten Lesungstext von heute erinnern? Es war das Johannesevangelium. Denn jetzt kommt die Zeit, in der Jesus auf die Bildfläche kommt. Ich lese uns noch mal kurz ein Wort aus der Lesung vor. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und zeltete unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Ja, hat's bei euch in den Ohren geklingelt? Bei einem Wort? Jesus zeltete unter uns. Das ist tatsächlich die wörtliche Übersetzung von dem Wort, das da steht. Man liest fast immer, er wohnte unter uns. Aber ich glaube, für unsere Absicht heute ist die wörtliche Übersetzung zeltete besser, weil wo haben wir bisher von einem Zelt gelesen? An welches Zelt würde ein Jude während der Zeit des zweiten Tempels denken, wenn er so einen Abschnitt liest? An das Zelt der Begegnung. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wo war die Herrlichkeit des Herrn bisher immer? Im Tempel, im Zelt der Begegnung, in Eden. Johannes sagt es hier auf seine Weise ganz deutlich. Jesus ist der wahre Tempel. Er ist die Gegenwart Gottes in Person. Durch ihn kehrt die Gegenwart Gottes wieder zu seinem Volk zurück. Insbesondere in dem Evangelium von Johannes wird diese Aussage deutlich, aber auch in den anderen Evangelien. Ja, zahlreiche Geschichten von Jesus berichten, wie er etwas sagt oder wie er etwas tut, was eigentlich im Tempel passiert. Er vergibt Sünden. Das ist eigentlich was, was der Priester im Tempel im Namen Gottes macht. Oder er spricht Leuten Reinheit zu. Er sagt sogar in Matthäus 12, ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Ganz schön anmaßend. Der Tempel und das Zelt der Begegnung waren nur Hinweise auf eine zukünftige Realität. Sie waren nicht perfekt. Es war immer mit einer Hoffnung verbunden. Und Jesus geht umher und verkündet mit Worten und Taten, ich bin die Erfüllung dieser Hoffnung. Ich bin Jahwe, der Gott Israels, der zu seinem Volk zurückkehrt. Ich bin der wahre Tempel. Der wahre Tempel ist kein Gebäude, es ist kein Ort, sondern es ist eine Person. Jesus. Wenn du das nächste Mal ein Evangelium liest, dann achte mal darauf, wie Jesus mit dem Tempel in Verbindung gebracht wird. Aber hier ist unsere Geschichte noch nicht vorbei. Schon bei Jesus selbst sehen wir, dass die Gegenwart Gottes bei den Menschen ein großes Thema ist. Im Johannesevangelium sagt er einmal seinen Jüngern, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Oder die ganz bekannte Stelle, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Dann ist meine Gegenwart da. Nach Jesu Tod und Auferstehung kündigt er an, dass er zwar gehen wird, aber seine Jünger trotzdem nicht alleine zurückgelassen werden. In anderen Worten, Jesus verlässt zwar die Erde, aber die Gegenwart Gottes bleibt. Und ihr wisst alle, was als nächstes kommt, nämlich Pfingsten. Wir sind fast am Ende angekommen. Wir haben noch genau zwei Stationen vor uns. Einmal die Gemeinde und dann die neue Erde. Gut, im Bericht über Pfingsten in der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie, also die Jünger, alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, man könnte ja vielleicht auch sagen Feuersäulen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Auch hier beschreibt Lukas die Gegenwart Gottes mit bekannten Begriffen. Das Brausen vom Himmel erinnert uns an die Begegnung am Berg Sinai und die Feuerzungen erinnern uns an diese Feuersäule, die den Israeliten vorausgegangen ist durch das Meer. Es wird deutlich, die Nachfolger Jesu sind jetzt Orte der Gegenwart Gottes auf der Erde. Die Gemeinde ist der neue Tempel. Wir haben es vor, nein, das stimmt gar nicht, das war heute früh. Heute früh haben wir Gottes gegenwärtig gesungen. Deswegen, wir feiern, wenn wir Gottesdienst feiern, diesen Umstand, dass Gott gegenwärtig ist bei uns. Wir sind Teil des neuen Tempels und Jesus ist das Zentrum des Ganzen. Oder wie die Apostel es ausdrücken, er ist der Eckstein. Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt werdet zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das hat Auswirkungen für uns persönlich und für uns als Gemeinschaft. Persönlich wollen wir ein schöner Wohnort sein für den Heiligen Geist. Wir wollen auf unseren Körper achten. Wir wollen voll Reinheit leben. Jesus hat uns rein gemacht, damit diese Beziehung, diese Begegnung überhaupt erst möglich ist. Deshalb wollen wir das wertschätzen und wollen Verhaltensweisen ablegen, die Gott nicht gefallen. Wir wollen uns gute Gewohnheiten aneignen, ja, in unserem Alltag immer wieder Tempelzeiten zu schaffen, in denen wir mit Gott ins Gespräch kommen, auf ihn hören und seine Gegenwart spüren. Und wir als Gemeinde wollen ein Ort sein, an dem Gott Raum hat. Wir wollen offen sein für seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und unter uns wirkt. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Menschen Gott erleben. Im Tempel haben die Menschen ihre Beziehung mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Wenn wir als Gemeinde jetzt der neue Tempel sind, dann sind wir der Ort, an dem Menschen ihre Beziehung mit Gott wieder ins Lot bringen. Paulus schreibt dazu insbesondere an die Gemeinde in Korinth zu diesem ganzen Thema und die Gemeinde als der Tempel. Das heißt, wenn du da mehr dazu lesen willst, lies einfach mal die beiden Korintherbriefe. Was will ich, dass ihr von heute mitnehmt? Gottes Gegenwart zieht sich als Thema durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten. Es beginnt im Garten Eden, aber wir verlieren diese Gegenwart, weil wir uns gegen Gott entscheiden. Aber Gottes Ziel ist es, diese Beziehung, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Die Stationen, die wir uns angeschaut haben, waren die Rauch- und Feuersäule, das Zelt der Begegnung, der Tempel in Jerusalem. Und nachdem der Tempel zerstört wird, bleibt diese Hoffnung bestehen, dass Gott irgendwann wieder zurückkommt. Und Jesus tritt auf und sagt, ich bin die Gegenwart Gottes. Er ist der wahre Tempel. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung sind es seine Nachfolger, seine Gemeinde, wir, in der Gott auf der Erde gegenwärtig ist. Wir als Einzelne, deswegen sollen wir rein sein vor Gott. Und wir als Gemeinde, deswegen sollen wir ein Ort sein, wo Menschen Gott erleben können und einen Vorgeschmack kriegen auf diese Beziehung zu ihm. Ich habe auf der ersten Seite der Bibel angefangen mit dem Schöpfungsbericht und ich möchte auf der vorletzten Seite der Bibel aufhören. Ich sagte am Anfang, das Ziel ist, dass Gottes Gegenwart am Ende die ganze Schöpfung durchdringt. Überall soll Eden sein. Wir haben diese Hoffnung, dass es eines Tages so sein wird. Mit Jesus hat es begonnen und eines Tages wird es vollendet. Und Johannes, der Autor des letzten Buchs der Bibel, gibt uns einen Blick auf diese Zukunft. Und damit möchte ich enden. Er schreibt in Offenbarung Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und dann schreibt er ein paar Sätze später: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Das ist das Ziel, worauf wir zugehen. Amen.